Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcasten. Heute möchten wir euch mal unter den Wind entführen. So wird die Insel, zu der wir unterwegs sind, nämlich auch genannt. Was das bedeuten soll, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Diese Inseln unter dem Wind liegen nämlich südlich des Nordostpassatwindes vor der Nordküste Südamerikas. Dolle Sache, aber na und? Naja, mal abgesehen von dem coolen Namen ist es dadurch trockener dort. Und trocken ist ja in Zusammenhang mit Urlaubstrips ein durchaus positiver Begriff. Aber Schluss mit dem Gerede, willkommen in Curaçao. Vier Gesprächspartner werden euch in der kommenden knappen halben Stunde von dieser Top-Antilleninsel überzeugen. Curaçao ist so schön, man bleibt am besten gleich da, heißt es. Dass daran tatsächlich viel dran ist, das kann euch Serena Israel sagen. Serena, du kommst eigentlich aus Berlin und bist dann irgendwie auf Curaçao, wie sagt man, hängen geblieben. Das war auf einer Weltumsegelung, glaube ich. Erzähl uns doch mal, wie kam das? Bist du in den Hafen eingelaufen und dann gleich von Bord gesprungen oder wie?
Da ist man schon natürlich ein bisschen anders. Der Curaçao-Hafen war der Zwischenhafen auf dem Weg nach Panama. Wir kamen ja eigentlich ein Jahr davor aus Afrika. Wir sind also eine Atlantiküberquerung gemacht. Die ganze Zeit, wo ich auf dem Boot war, waren das doch 7 Jahre. Und Curaçao war nochmal so Marine, nochmal das Boot klar machen und dann Richtung Panama. Ich habe aber schon in Trinidad und Tobago gehört, dass es hier ganz toll bunt ist. Und Farben ist wohl schon immer, glaube ich, mein Ding gewesen. Und ich habe in der Tat die voll super schön gedresste, angezogene Busfahrerin wirklich gefunden, von der man schon lange erzählt hatte in Trinidad und Tobago. Die hat mich wirklich in die Stadt gefahren mit dem super Stadtbus und hat mein Herz erobert mit ihrer, mit ihrem Charme und ihrem Look. Das heißt, also du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, roten Lippenstift mit passenden Ohrringen und obwohl sie eine Uniform trägt, dann doch die hohen roten Hacken und also wirklich irgendwie stylisch und einen wunderschönen Charme. Und so bin ich damals in den Bus eingestiegen, in die Stadt zu fahren, um Einkauf zu machen. Und vielleicht war das ein Beginn der großen Liebe für meine jetzige Heimat Curaçao.
Coole Sache. 7 Jahre auf dem Boot. Meine Güte, das ist eine Leistung. Aber wir haben hier noch jemanden hier mit Curaçao-Abhängigkeit, den Michael Lust. Mike, bis ein Schweizer die Berge gegen das blaue Meer eintauscht, da muss ja schon so einiges passieren, oder nicht, Michael? Wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir ist es halt so, die Berge in der Schweiz, die sind natürlich wunderschön, haben allerdings einen großen Nachteil. Sie werden jedes Jahr sehr kalt. Und damit habe ich ein bisschen Probleme. Daher, bei mir hat es angefangen eigentlich, dass ich einfach mal ein halbes Jahr Auszeit wollte. Das hat in Asien angefangen, um genauer zu sein, in Thailand. Aus dem halben Jahr wurden dann 4 Jahre, also ein bisschen länger. Und ich bin dann halt immer so ein bisschen unterwegs gewesen, unter anderem auch in den Malediven und in Ägypten. Ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen Richtung Südamerika gehen und da sind dann die ABC-Inseln aufgeploppt mit halt eben Curaçao drin. Und da bin ich dann in der Tauchschule jetzt seit 8 Jahren hängen geblieben.
Wunderbar, tauchen, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Daran habe ich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen, aber kommen wir gleich zu. Danke erstmal an euch beide. Wir wollen jetzt doch erstmal hören, wie sich so eine Curaçao-Begeisterung aus professioneller Kehle, aus professioneller Quelle anhört. Die Anne Rösner ist hier bei uns. Sie ist deutsche Repräsentantin des Curaçao Tourist Boards. Danke erstmal, Anne, dass du dir die Zeit nimmst. Serena und Michael haben ja eigentlich so ein perfektes Warm-up für deine Insel hingelegt. Gib uns doch zum Einstieg mal zunächst ein paar Basics. Wie ist das da mit den Winden, die ich in der Anmoderation genannt habe zum Beispiel und wie kommen wir am besten überhaupt hin nach Curaçao?
Ja, Olaf, vielen lieben Dank erstmal, dass ich dabei sein darf in dieser elitären Runde. Ich freue mich sehr. Zuallererst natürlich genau die Sache mit dem Winden hast du ja ganz kurz schon angesprochen. Das ist einfach ja schnell und einfach erklärt. Gemeinsam mit Aruba und Bonaire gehören wir zu den sogenannten ABC-Inseln. Das heißt, wir liegen ganz im südlichen Karibischen Meer, gerade mal 60 Kilometer von der Küste Venezuelas entfernt. Und damit gehören wir zu den sogenannten Inseln unter dem Winde. Unser größter Standortvorteil, das heißt, wir liegen außerhalb des Hurricane-Gürtels und sind somit ein ganzjährig zu bereisendes Ziel mit durchschnittlich 29 Grad Außentemperatur und ich würde mal sagen 365 Tagen tatsächlich auch Sonnenschein-Garantie. Weiteres aus der Kategorie Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht nur in Kürze. Unser Inselschätzchen erstreckt sich über eine Größe von gerade einmal 64 Kilometer Länge und 16 Kilometer Breite. Das macht ungefähr eine Fläche von 444 Quadratkilometern und somit sind wir lustigerweise genauso groß wie die Ostseeinsel Usedom. Ich denke, damit hat man es ganz gut vor Augen. Und man merkt auch, dass die Dimensionen unserer Insel recht überschaubar sind. Also grob kann man sagen, dass nichts weiter als ja, ungefähr eine Fahrtstunde voneinander entfernt liegt. Unser Eiland beherbergt auch 160.000 Einwohner, historisch bedingt aus über 55 verschiedenen Nationen, was uns wirklich zu einem ganz herrlichen Schmelztiegel der Kulturen macht, was auch zur Folge hat, dass wir nicht nur eine, sondern tatsächlich auch zwei Amtssprachen haben. Die erste ist relativ naheliegend, da wir zur niederländischen Karibik gehören, spricht man bei uns natürlich Niederländisch und die zweite Amtssprache ist das sogenannte Papiamentu. Papiamentu ist eine Kreolsprache mit diversen Einflüssen aus dem Niederländischen, Afrikanischen, Portugiesischen. Von allem ist da ein bisschen was dabei. Aber eigentlich muss man Papiamentu nur ein Wort kennen und das ist Duschi. Duschi steht bei uns auf der Insel so gut für wie alles. Duschi ist schön, lecker, der Schatz. Duschi, ich kenne deinen Namen nicht, aber ich möchte trotzdem mal mit dir schnacken. Genau, wenn man Duschi kennt, hat man quasi schon mal drei neue Freunde gewonnen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man auch als Tourist auf der Insel jetzt keine Verständigungsschwierigkeiten zu befürchten hat. Die Insulaner sind absolute Sprachtalente. Viele sprechen bis zu 5 Sprachen fließend. Das heißt, als deutscher Tourist komme ich mit Englisch oder Spanisch gut zurande. Oder wenn man Glück hat, halt auch mit Deutsch in den teilweise etwas größeren Hotelanlagen. Und zu guter Letzt, passend zu unseren zwei Amtssprachen haben wir auch noch zwei Währungen. Da sei vorweg gesagt, der Euro, wie viele glauben, ist nicht eine der offiziellen Währungen der Insel, sondern bei uns zahlt man mit US-Dollar oder dem Antillengulden. Oder man zieht einfach seine schwarze Visakarte aus dem Bikini und begleicht einfach somit seine Rechnungen. Dann, Olaf, noch ganz kurz zu deiner Frage, wie kommt man jetzt eigentlich zu uns auf die Insel? Wir können uns glücklich schätzen, dass wir auch zu Corona-Zeiten tatsächlich jeden Tag ab Deutschland über Amsterdam mit der KLM-Flugverbindungen nach Curaçao anbieten können. Heißt, wem es jetzt schon in den Fingern kribbelt, der kann sich quasi schon morgen in den Flieger setzen. Da sei noch dazu gesagt, was auch viele glauben, ein Personalausweis reicht dafür nicht aus, da wir jetzt nicht direkt zur Europäischen Union mit dazugehören, sondern man braucht tatsächlich einen Reisepass, um einreisen zu können. Und vor Ort bewegt man sich dann am besten mit dem Mietwagen, einfach weil es so schön einfach ist. Es herrscht ganz normal Rechtsverkehr. Man braucht keinen internationalen, einfach nur einen europäischen Führerschein. Ja, und wer sich das nicht zutraut, der kann auch entweder sich mit dem öffentlichen Verkehrsnetz fortbewegen oder einen der Hotel-Shuttles nutzen, um entweder an den westlichen Teil der Insel zu kommen oder an den Strand oder natürlich auch in unsere Inselhauptstadt Willemstad.
Also mit dem Mietwagen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war schon da, hatte ich mit dem Mietwagen wirklich überhaupt kein Problem, kann ich nur empfehlen, man kommt wirklich echt gut überall hin. Aber ich muss das gestehen, es ist fast 20 Jahre her, dass ich auf Curaçao war, Schande über mich. Insofern kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht mitreden. Wie hat sich denn die Insel in den letzten Jahren verändert durch den Tourismus, Anne? Das würde mich interessieren, wie sieht die Hotellandschaft aus? Gibt es noch diese schnuckeligen, authentischen Häuser?
Ja, absolut, die gibt's noch. Aber Olaf, wirklich Schande über dich. 20 Jahre, dann wird es erst mal wieder Zeit.
Ja, ich werde das hier als Anlass nehmen.
Sehr gut. Dann haben wir schon mal einen neuen Besucher akquiriert und gewinnen können. Sehr gut. Genau, ganz kurz zur Hotellandschaft. Grundsätzlich kann man die Insel so in zwei Teile unterteilen. Zum einen diesen grünen, ruhigen westlichen Teil der Insel, wo sich so viele schnuckelige Apartmentanlagen befinden auf Selbstverpfleger- oder Frühstücksbasis. Ich nenne es immer so ein bisschen Lagerfeuerromantik, weil man da wirklich eher an den schönsten Stränden angesiedelt ist und seine Ruhe hat, aber weniger jetzt Anbindung an Bars und Restaurants. Wenn man das möchte, dann geht man quasi Richtung Willemstad, also in Richtung unserer Inselhauptstadt, und da rundherum liegt dann die Hotellerie im 3- bis 5-Sterne-Bereich, wo dann abends quasi auch ein bisschen mehr los ist, wo man nochmal vor die Tür gehen kann und einfach so ein bisschen Unterhaltung genießt. Grundsätzlich, was uns aber so ein bisschen unterscheidet, auch zu anderen karibischen Inseln, wir leben vor allem von so weitläufigen Flachbauten und weniger von, ich nenne es jetzt einfach mal, Bettenbunkern. Also wir haben wirklich nur sehr, sehr wenige Hotels, die mehrere hundert Zimmer zur Verfügung haben. Ich sage einfach mal klein oder fein. Es ist wirklich für jeden was dabei, für jeden Geschmack, für jede Geldbörse. Man kann wirklich für Studenten, sage ich mal, mit Airbnb starten, kann sich ein Gästehaus nehmen, eine Bungalow-Anlage besuchen. Man kann sich auch, wenn man möchte, eine eigene Villa gönnen oder man geht eben ins Hotel. Aber bei uns ist es wirklich so, dass man sich eher individuell, ich sage nochmal Stichwort Mietwagen, bewegt. Heißt, ich buche mich irgendwo mit Frühstück ein oder maximal Halbpension, düse dann tagsüber über die Insel, bleibe da, wo es mir gut gefällt, nehme dann da mein Snack, mein Mittag oder mein Abendessen. Aber natürlich auch für diejenigen, die gerne All-Inclusive-Urlaub machen, auch für die ist jetzt zunehmend was geboten. Und zuletzt haben sich auch einige namhafte Hotelketten bei uns auf der Insel niedergelassen. 2019 kam unter anderem Marriott auf die Insel und AM Resorts hat ein zweites Hotel bei uns eröffnet. 2020 hat Corendon seine Tore geöffnet. Und Achtung, Spoiler-Alarm, im Frühjahr 2022 geht dann auch Sandals noch mit einem Resort bei uns auf der Insel an den Start.
Ja, bis dahin haben wir den Spoiler wieder vergessen, Anne. Dann freuen wir uns trotzdem. Sehr gut. Der Christian ist Produktexperte von der Touristik für die Karibik und damit auch für Curaçao zuständig. Christian, die Anne hat jetzt quasi schon einmal so ein Roundup gemacht, aber ich möchte nochmal auf das Schnuckelig zurückkommen, weil mir das so präsent ist noch von damals. Aber ein Top-Argument ist das für ein Hotel, das es in euer Sortiment schaffen möchte, ja wahrscheinlich nicht, ne, schnuckelig zu sein. Als einer der größten Veranstalter in Europa muss sie der Touristik ja doch eher auf breite Verfügbarkeiten achten oder sowas, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen bei unserem Portfolio sicherlich auf Verfügbarkeiten achten, um die Flugverbindung auch weiterhin aufrechtzuerhalten, was ja für eine Destination eklatant wichtig ist. Aber was in den letzten Jahren auch bei uns gepflegt wurde, dass wir sehr viel mit kleineren Hotels auch zusammenarbeiten, weil ich glaube, gerade eine Destination wie Curaçao, wir haben eben erfahren, wie vielseitig, wie bunt diese Insel ist. Und ich sehe nicht, warum das Portfolio eines Veranstalters nicht diese Vielseitigkeit und Diversität der Hotels widerspiegeln soll. Sie findet bei uns im Portfolio Hotels zwischen 2,5 und 5 Sternen. Darunter natürlich auch die von Anne erwähnten Ketten. Und wir werden auch sicherlich in Zukunft mit kleineren sowie größeren Hotels weiterhin zusammenarbeiten.
Hast du denn so ein persönliches Lieblingshaus auf Curaçao, wenn du das überhaupt sagen darfst? Oder sagen wir mal, hast du einen besonderen Tipp für uns?
Also ein Lieblingshotel, ich finde, alle Hotels auf Curaçao sind irgendwie einzigartig und jedes Hotel bietet seinen gewissen Charme. Und es gibt sicherlich Leute und Kunden, die auf jedes dieser Hotels irgendwas für sich entdecken. Also deswegen würde ich jetzt nicht von einem persönlichen Lieblingshotel sprechen. Aber wo wir gerade eben auch das Thema schnuckelig hatten, ich könnte das Petermal Boutique Hotel sehr gut empfehlen. Es ist ein kleines Hotel mit knapp über 30 Einheiten. Es liegt direkt im historischen Zentrum von Petermay und auch Willemstad ist fußläufig erreichbar. Also wenn ich einen Tipp geben würde für Kunden, die sehr kulturell interessiert sind und an Peter May auch Lust auf Kultur, Essen, Trinken, Kontakt zu Einheimischen finden möchte, dann ist Peter May auf jeden Fall der Ort, wo es hingehen muss und da definitiv das Peter May Boutique Hotel zu erwähnen.
So ein bisschen hast du wahrscheinlich damit auch so die generelle Zielgruppe beschrieben, ne, für die Curaçao so in Frage kommen. Ne? Also es müssen schon Leute sein, die auch Bock haben, irgendwie Neues kennenzulernen, Kontakt zu schließen und so weiter. Dafür ist die Insel bestimmt ganz, ganz prima geeignet, denke ich. Ein Bild, liebe Anne, das kennen bestimmt viele, die uns hier zuhören. Ein Foto, ein Bild, so leicht von oben aufgenommen. Ich meine, diese Reihe bunter Häuser an der Hafeneinfahrt von Willemstad. Was gibt's denn da sonst noch zu sehen und wie weit ist es zum Beispiel, sagen wir mal, bis zum nächsten tollen Strand von da?
Also auf die bunte Häuserfront unsere Handelskarte. Olaf, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zunächst jedoch zu deiner Frage, wie weit ist es zum nächsten Strand? Da ist das Schöne, sowohl der nächste Cocktail als auch der nächste Strand sind bei uns nie weit voneinander entfernt. Bei den meisten ist es ja so, wenn man erstmal Curaçao hört, Blue Curaçao, Likör und die meisten schwelgen dann ja auch erstmal in ihren Erinnerungen an ihre wilde Jugend. Ich sag nur diese gepanschten Cocktails, grüne Wiese und dergleichen. Und da empfiehlt sich natürlich, diese Jugendsünde erstmal bei uns zu überwinden und zunächst erstmal einen klassischen Blue Curaçao bei uns auf der Insel zu trinken. Und den nimmt man natürlich am besten im Landhaus Chobolobo, dort, wo der einzig wahre Original Blue Curaçao tatsächlich auch produziert wird. Bei den Stränden, warum liegen die so nah? Einfach, weil wir eine Auswahl an über 35 verschiedenen Buchten mit türkisklarem Wasser jeweils entlang der ruhigen Südküste haben. Deswegen muss man sich morgens lediglich der quälenden Frage stellen, welcher der 35 Strände darf es denn sein? Und da unterscheidet man lediglich nochmal zwischen öffentlichen Stränden. Die liegen meistens eher so im westlichen Teil der Insel. Da hat man wirklich seine Ruhe, hat dann allerdings auch keinen Anschluss an sanitäre Anlagen oder man investiert ein paar wenige Dollar, lässt sich dann an einem Privatstrand nieder, da hat man dann quasi die Sonnenliege inklusive, kann sich da den Cocktail dann direkt an die Liege liefern lassen und bekommt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen musikalische Untermalung im Laufe seines Strandtages mit dazu. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, ach ja, diese 35 Strände, also das reicht mir immer noch nicht aus. Für diejenigen gibt es noch die Möglichkeit, einen Ganztagesausflug nach Klein-Curaçao zu machen. Das ist nochmal eine vorgelagerte Insel von der Hauptinsel. Die erreicht man innerhalb von 2 Stunden mit einem Boot. Und da hat man dann wirklich diesen Bacardi-Werbetraum-Strand, wo man dann lang flanieren kann. Man nimmt ein Barbecue, man kann ein Foto an diesem wunderschönen Leuchtturm machen oder man hat auch die Möglichkeit, mit Schildkröten beispielsweise zu schnorcheln. Ja, und auf dem Rückweg gibt es dann noch eine ordentliche Rumbowle. Das heißt, man kommt dann abends leicht sonnenverbrannt und völlig beseelt auf der Hauptinsel wieder an. Dann sind wir quasi sowieso schon beim Thema Naturerlebnis angekommen. Da würde ich den Kunden empfehlen, definitiv mal einen Tag in einem unserer beiden Nationalparks im westlichen Teil der Insel anzuberaumen. Dort gibt es zum einen den Schede-Burka-Nationalpark, zum anderen den Christoffelpark. Und da kann man neben Flora und Fauna auch auf die Suche gehen nach unserem sogenannten Curaçao-Hirschen. Wie der Name schon sagt, eine Hirschart, die es nur bei uns auf der Insel gibt. Und die Sportlichen haben im Christoffelpark die Möglichkeit, den Wahnsinnsgipfel in Höhe von 375 Meter Höhe des Christoffelbergs zu erklimmen. Also ich meine, ich sitze hier gerade in München. Das weckt natürlich ein müdes Lächeln, die 375 Meter Höhe. Aber tatsächlich im holländischen Vergleich ist es schon die zweithöchste Erhebung der gesamten Niederlande. Und Olaf, zu guter Letzt noch zurück zu deinen bunten Häusern. Die stehen natürlich bei uns in der Inselhauptstadt Willemstad, die seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe mit dazugehört. Und ja, du hast es ja schon wunderbar in den schönsten Farben beschrieben. Da fühlt man sich dann wirklich wie in Klein-Amsterdam, aber eben unter karibischer Sonne. Ich würde den Kunden wirklich empfehlen, mal einen guten Tag für einen Besuch in Willemstad einzuplanen. Man hat beispielsweise die Möglichkeit, unsere Mikwe Israel Immanuel Synagoge zu besuchen. Das ist wohlgemerkt die älteste Synagoge der westlichen Hemisphäre. Oder man lässt einfach dieses karibische Lebensgefühl auf sich wirken, wenn man quasi durch die bunten Gassen läuft und sich von der Street Art begeistern lässt. Ja, und genau genommen kann man wirklich Kunst und Kultur quasi an jeder Straßenecke in den Gassen von Willemstad erkunden und genießen.
Du hast vergessen zu erwähnen, glaube ich, dass das bei dem Hirschen so ähnlich ist wie mit der Erhebung und den Alpen. Ne? Euer Hirsch, der hat auch so ungefähr Chihuahua-Größe, glaube ich.
Ja, genau.
Aber kommen wir zurück zu Kunst und Kultur, zu den bunten Häusern und Farben. Das hatte die Serena am Anfang ja schon irgendwo mal gesagt. Farben sind ihr Ding. Und damit sind wir jetzt wieder ganz bei dir, Serena. Du hast eine Art Factory auf der Insel gegründet, eine Kunstfabrik und etwas erfunden, das sich Chichi nennt. Was heißt das denn? Ist das genauso ein schönes Wort wie Duschi?
Ja, das ist eigentlich noch kräftiger, aber wird etwas weniger natürlich im Sprachgebrauch angewandt. Chichi ist die größte Schwester oder die erstgeborene Schwester in Papiamento auf unserer Insel. Sie hat einen ganz besonderen Stellenwert, weil auch Frauen, die in der Nachbarschaft nicht so richtig mit Namen bekannt sind, aber sich doch betonend auszeichnen durch ein Mutterverhalten im Bezirk oder so, auch im Familienband, die werden dann eigentlich und bekommen den Nicknamen Chichi. Und Chichi ist das Wort der Skulptur, was ich 2008 diese Skulptur entworfen habe, eigentlich außer Not heraus. Ich war finanziell ziemlich am Boden, als ich hier dann anfing. Neue Beziehung, das Boot ist weitergesegelt. Ich wollte unbedingt hier bleiben und habe als Kellnerin begonnen und war wirklich ja, ein bisschen abgebrannt. Und dann ging es ab einem Moment auch so mit den Serena ging auf die Knie und hat gesagt, lieber Gott, wie soll das jetzt hier weitergehen? Ich bin ausgebildeter Gipskunstformer, da finde ich ja keine Arbeit hier auf der Insel. Ich bin eine unglaublich schlechte Kellnerin. Und dann hat der liebe Gott gesagt, was er oft ganz oft zu mir so sagt, mach, was du am besten kannst. Und ich habe ein bisschen Ton gepackt und habe eine Skulptur entworfen, die, denke ich, so der Mix ist aus, was ich alles so gesehen habe auf meiner Halbweltumsegelung und als Berliner so multikulturell. Ich liebe große Skulpturen, Künstler, Jeff Koons, Niki Sanfal, Botero von Kolumbien. Und dann kam da eine Chichi raus, eine voluminöse Frauenskulptur, die, wenn Leute mich manchmal fragen, wo hast du denn die Inspiration her, ich dann eigentlich nur lächeln kann und sage, guck doch mal auf unsere Straßen. Wie laufen da alle die Damen? Und ich durfte so eine Skulptur entwerfen und arbeite diese Tage mit noch 10 Angestellten und mehr als 70 Malern zusammen, die diese Skulpturen bemalen. Sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich das so repräsentieren darf, so ein Souvenir, das sich so established hat über die letzten 13 Jahre. Das ist ganz groß, finde ich. Ich bin sehr dankbar darum.
Ist ja toll, dann bist du ja noch richtig Arbeitgeber geworden auf der Insel. Ja, Wahnsinn, ne? Also eine von deinen Chichis ist ja im vergangenen Dezember, glaube ich, war es, abgetaucht ins tiefe Blau vor der Insel und damit eine neue Tauchattraktion geworden. Michael, jetzt wollte ich mal auf dich schwenken. Als ich damals bei Curaçao getaucht bin, da gab es da so einen Frachter, ich habe den Namen leider vergessen, in ungefähr 40 Metern Tiefe, zu dem man runter konnte. Und da hat mich dieses Blau schon so total fasziniert. Das Wasser war tatsächlich so klar, dass die Sonne noch ganz tief runterkam. Wie ist das heute? Was macht eure Insel heute zum Top-Tauchziel?
Ja, also das Wasser ist immer noch so klar, so blau, wie du es vor 20 Jahren kennengelernt hast. Der Frachter, der dort gesunken ist, das ist die Superior Producer. Die ist auch immer noch da, die ist immer noch betauchbar, immer noch wunderschön und die Sonne kommt auch immer noch bis zum Frachter hin. Ich denke, was unsere Gäste hier schätzen beim Tauchen, es ist ein sehr einfaches Tauchen, es ist ein sehr gemütliches Tauchen, halt eben mit guter Sicht, mit sehr wenig Strömung zu rechnen, was uns halt zulässt, sehr selbstständig tauchen zu gehen. Und das gibt unseren Gästen eine unglaubliche Freiheit beim Tauchen, denn sie können tauchen gehen, mehr oder weniger, wann immer sie wollen. Sie müssen nicht auf ein Boot warten, um 8 Uhr am Steg sitzen und danach mit allen anderen Gästen zu einem Tauchplatz fahren, den sie vielleicht auch gar nicht wollen. Und dann dürfen sie nur eine Stunde tauchen, müssen dann wieder da sein, müssen dort wieder reingehen. Also hier in Curaçao kann man halt eben, wie gesagt, selbstständig tauchen. Das bedeutet, ähnlich eigentlich wie in Deutschland, man schnappt sich die Flaschen in einer Tauchschule, guckt sich einen von diesen 35 Stränden aus. Vielleicht holt man sich noch ein paar Tipps in der Tauchschule und dann geht man aber selbstständig los und kann die Unterwasserwelt halt selbstständig erkunden, wenn man das möchte.
Das klingt spitze. Also wir werden den Link zu dir, zu deiner Tauchschule, zu deinem Tauchcenter und natürlich auch zu Serenas Art Factory in den Beschreibungstext unten von diesem Podcast reinschreiben. Also wer von euch unter den Kopfhörern da draußen Kontakt aufnehmen möchte zu Mike und Serena, kann das dann darüber tun. Das sind Top-Möglichkeiten natürlich auf Curaçao. Wir haben von einigen gehört, Anne. Aber manches davon, vielleicht nicht, wenn man mit der Flasche selber vom Strand Richtung Taucherlebnis rausschwimmt, aber manche dieser Aktionen sind ja auch eine Frage des Budgets. In welchem Bereich ist denn die Insel diesbezüglich so, wie soll ich sagen, angesiedelt? Muss man unbedingt mit dicken Portemonnaie kommen zu euch? Also du hast vorhin mal was von Lagerfeuerromantik erwähnt. Wie sieht das aus?
Tja, Olaf, es ist bei uns wie überall im Leben, ein dickes Portemonnaie hilft, ist aber tatsächlich nicht überlebensnotwendig, um wirklich einen schönen Urlaub bei uns verbringen zu können. Ehrlicherweise muss man natürlich gestehen, dass wir nicht so günstig unterwegs sind wie beispielsweise jetzt im asiatischen Raum. Dafür bekommt man aber wirklich hohe Qualitäts- und auch Sicherheitsstandards geboten, weil jetzt zum Beispiel in den meisten Hotels oder Restaurants wirklich ein europäisches Management dahinter steckt, die dann entsprechend auch die Standards überwachen. Viele Aktivitäten auf der Insel sind tatsächlich ja kostenfrei, sei es jetzt der Bummel durch Willemstad oder auch das Tauchen oder Schnorcheln mit den Schildkröten. Und was ich halt auch so schön finde, man kann sich auch kulinarisch für ganz, ganz kleines Geld einmal durch die Bandbreite der karibischen Spezialitäten probieren. Und das macht sich tatsächlich am besten in unserer alten Markthalle im Stadtteil Punda, wo die Kunden auch die Möglichkeit haben, vermutlich die erste Kaktussuppe ihres Lebens zu probieren. Was die Lebenshaltungskosten an sich angeht, kann man immer sagen, dass die Kosten vor Ort ungefähr dem deutschen Großstadtniveau entsprechen, wenn man noch $1-2 oben drauf legt. Aber wie gesagt, dafür bekommt man auch eine sehr, sehr gute Qualität. Und noch so ein kleiner Spartipp am Rande. Unsere Trinkwasserqualität ist tatsächlich so gut, dass man das Wasser problemlos aus dem Wasserhahn trinken kann und da nochmal auch ein paar Cent in der Reisekasse sparen kann, wenn man nicht die Vitell-Flasche im Supermarkt kaufen gehen muss oder möchte.
Das ist ja auch unter ökologischen Gesichtspunkten prima. Ne? Lass die Plastikflaschen im Markt. Prima, jetzt, dann müssen wir jetzt mal zum Abschluss aber noch wissen, Christian, das ist eine Frage an dich. Die Anne meinte vorhin, man könnte im Grunde das ganze Jahr fahren. Wie sieht das denn aus der Touristiksicht aus? Hast du da bestimmte Tipps, wann es am besten wäre?
Also im Prinzip stimme ich da Anne voll und ganz zu. Curaçao ist aufgrund der geografischen Lage allein schon ein ganzjähriges Reiseziel mit super Temperaturen das ganze Jahr über. Was wir bei uns sehen und was die Hotels auch in den Angeboten widerspiegeln, ist, dass unsere Sommersaison günstiger ist als die für die Karibik üblicherweise sehr teure Saison der Winter. Also im Sommer bei uns kann man relativ günstig auch tatsächlich nach Curaçao fliegen und da auch einen schönen Urlaub verbringen. Und man hat halt tatsächlich diese Nebenwirkungen von dem Sommer, dass da keine großartigen Regengüsse zu erwarten sind.
Klingt gut. Gibt es denn sonst noch irgendwelche, sagen wir mal, vielleicht Events, besondere Ereignisse, besondere Gelegenheiten in diesem und vielleicht auch im kommenden Jahr, Anne, auf die wir Rücksicht nehmen sollten, wenn wir planen, nach Curaçao zu kommen?
Ja, also grundsätzlich ist es ja wirklich Curaçao immer eine Reise wert. Also vor allen Dingen für diejenigen, denen es jetzt langsam genug ist, sich ihre eigenen vier Wände anzuschauen, die sich jetzt endlich mal wieder nach feinen Sandstränden und karibischer Lebensfreude sehnen. Die sind natürlich herzlich willkommen und jederzeit. Aber man kann es natürlich auch seinen Aufenthalt mit diversen Events verknüpfen. Da zum Beispiel könnte man nächstes Jahr im Februar auf die Insel reisen, zu Karnevalszeiten, wenn sich Curaçao wieder in klein Rio de Janeiro verwandelt. Oder die Musikalischen könnten im Juli, August unser North Sea Jazz Festival besuchen. Das klingt jetzt erstmal nur nach so einem reinen Jazz Festival, ist es aber gar nicht. Tatsächlich verlaufen sich wirklich namhafte Künstler alljährlich oder alle zwei Jahre bei uns auf die Insel, wie zum Beispiel Prince oder Sting, Mariah Carey, Maroon 5 und wie sie alle heißen. Wie gesagt, das wäre dann unser North Sea Jazz Festival. Im September bieten wir jedes Jahr unsere Curaçao Pride. Das kann man sich vorstellen wie den Christopher Street Day in Deutschland. Und die Sportlichen können sich quasi im November jeweils beim KLM-Marathon absolut austoben.
Hammer, was für ein Angebot. Also ich glaube, wahrscheinlich machen wir es dann besser so, wie die Serena das auch gemacht hat. Wir kommen und bleiben. Ne?
Also, ich denke auch.
Ja. Also ich fand das alles ganz schön duschi, kann man das sagen so oder nicht?
Ich würde sagen, alles duschi.
Alles duschi. Okay, cool. Das ist total duschi. Ich freue mich drauf, wenn wir uns da treffen. Wie gesagt, der Link zu deiner Art Factory und deinen Chichis, die schreiben wir unten rein.
Ja, Olaf, vielleicht noch kurz so sagst, wenn du dann vorbeikommst. Ich gebe eigentlich zweimal die Woche Workshops, da kann man auch selber bei mir in den Tropical Garden reinlaufen, der ist sowieso for free, also da kann man immer reinkommen und gucken und sich die Kunst auch anschauen und die Produktion, aber man kann bei mir auch die Skulpturen selber bemalen und das ist ein Morgen-Event von 2,5 Stunden, da darf man mal Künstler werden und so ein bisschen Spa mit dem Pinsel durchleben. Das ist wirklich auch ganz spannend. Eine ganz andere Art von Wellness.
Ja, das ist eine schöne Einladung. Guck mal, da haben wir das jetzt auch noch. Ja, Zen mit dem Pinsel auf Curaçao bei Chichi-Bemalung. Finde ich toll. Ich danke euch Vieren und euch da draußen unter den Kopfhörern. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir hören uns demnächst mal wieder bei Podcasten der etwas anderen Art zu reisen. Bis dann. Ciao.